Auch von mir nochmal herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst. Meine Stimme ist nicht ganz auf der Höhe, aber sie hat durchgehalten bis heute. Und ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit mit den Familien gehabt. Wir haben eine sehr schöne Zeit mit der Familie gehabt und ich freue mich, dass ich heute predigen darf. Ich freue mich auch, dass so viele Verwandte von mir heute da sind. Es ist sehr, sehr schön zu sehen, dass so viele Verwandte von mir im Publikum sitzen. Könnt ihr nachher kennenlernen nach dem Gottesdienst. Ja, es ist super. Danke dir, Manni. Es ist sehr spannend zu sehen, welche Zeit vom Leben Jesu in der Bibel besonders betont ist. Wir haben in letzter Zeit besonders viel über die Geburt von Jesu Christi gehört. Ist ja klar, wir haben ja die Weihnachtszeit. Aber diese Weihnachtsgeschichte, die macht eigentlich nur einen sehr, sehr kleinen Teil von der Geschichte über Jesus aus, von den Evangelien aus. Und den größten Teil wird eigentlich über die drei letzten Jahre von Jesus geschrieben. Wie er da lebt, wie er mit seinen Jüngern herumreist und wie er schlussendlich gekreuzigt wird und wieder aufersteht. Was wir dann zu Ostern feiern. Und wir haben heute eine Geschichte, ihr seht es da schon, wir haben eine Geschichte, die ist ganz einzigartig in der Bibel. Es gibt natürlich viele einzigartige Geschichten in der Bibel, aber die ist deswegen einzigartig, weil das die einzige Geschichte ist, die was von der Jugendzeit von Jesus berichtet. Und die lesen wir jetzt gemeinsam. Das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Und seine Eltern reisten jährlich am Passafest nach Jerusalem. Und als er 12 Jahre alt war, gingen sie nach dem Brauch des Festes hinauf nach Jerusalem. Und als sie die Tage vollendet hatten und wieder heimkehrten, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem und Josef und seine Mutter wussten es nicht. Da sie aber meinten, er wäre bei den Reisegefährten, zogen sie eine Tagesreise weiter und suchten ihn unter den Verwandten und unter den Bekannten. Und weil sie ihn nicht fanden, kehrten sie wieder nach Jerusalem zurück und suchten ihn. Und es geschah nach 3 Tagen, fanden sie ihn im Tempel sitzend, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie befragte. Es erstaunten aber alle, die ihn hörten, über sein Verständnis und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, waren sie bestürzt. Und seine Mutter sprach zu ihm, »Kind, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht.« Und er sprach zu ihnen, »Weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist?« Und sie verstanden das Wort nicht, als er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und ordnete sich ihnen unter. Und seine Mutter behielt all diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Entschuldigung, ich habe vergessen, die Bibelstelle zu sagen. Das ist ein bisschen schwierig zum Lesen. Das ist Lukas, Kapitel 2, die Verse 39 bis 52. Und der Text ist sehr interessant aufgebaut, was da sehr auffällig ist. Am Anfang und am Ende, also der erste Vers und der letzte Vers, die sind sich sehr ähnlich. Der erste Vers, der Vers 40, das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Und der letzte Vers, und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Man kann sich schwer vorstellen, dass ein Mensch wie Jesus eine unauffällige Kindheit hatte. Aber anscheinend wuchs Jesus mehr oder weniger normal auf. Er lernte so wie wir laufen, sprechen, spielen und arbeiten. Das ist wunderbar für uns, weil wir wissen, dass unser Gott kein ferner Gott ist, der keine Ahnung hat von unseren Kämpfen. Jesus versteht uns, weil er genauso als Mensch lebte, wie wir. Stellt er da, er wuchs an Weisheit. Das heißt, in praktischen Anwendung seines Wissens. Gottes Gnade war auf ihm. Er hat in Gemeinschaft mit Gott gelebt. Er las die Bibel, verbrachte Zeit im Gebet, freute sich, den Willen des Vaters zu tun. In Vers 41 zeigt Lukas, wie treu Maria und Josef das jüdische Gesetz hielten. Das Gesetz, das die Juden von Gott bekommen hatten. Jedes Jahr gingen sie zum Passafest nach Jerusalem. Und wenn die jüdischen Führer dafür sorgten, auch wenn die jüdischen Führer dafür gesorgt haben, dass Jesus gekreuzigt worden ist, muss uns klar werden, dass es nicht das der Grund war, dass Jesus oder seine Familie gegen das Gesetz gehandelt hat. Er liebte, studierte und gehorchte dem Gesetz. Auch am Ende der Geschichte sehen wir, wie Jesus dem Gesetz folgte. In Vers 51, er ging mit seinen Eltern mit und er ordnete sich ihnen unter. Also falls wer nach dieser Geschichte denkt, Jesus war so ein ungehorsames, aufsässiges Kind, was immer davongerannt ist, es war nicht so. Es war nicht so. Im Gegenteil. Möglicherweise hat das Wort Gesetz für die einen negativen Beigeschmack. Gesetz. Für die Juden ist das Gesetz nicht so wie das Gesetz für uns. Unser Gesetz, das ist von Menschen für Menschen gemacht. Aber das Gesetz, wie es in der Bibel steht, das ist ein Leitfaden für ein gutes Leben vom Schöpfer für seine Geschöpfe. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Und das ist das Faszinierende daran. Wer kennt das Geschaffene am besten? Natürlich der, der es geschaffen hat. Gott kennt uns am besten und sagt uns, was notwendig ist für ein gutes Leben, für ein richtig gutes Leben. Ein ganz Beispiel, weil es einfach immer wieder ein Dauerthema ist, zum Beispiel die Medien propagieren, was sollst du haben? Viele verschiedene Partner und keine sexuellen Schranken. Aber Gott hat gesagt, Gott hat sich die Ehe und die Familie ausgedacht und hat sich die für die Menschen ausgedacht und hat zu diesen zwei gesagt, zu Ehe und Familie, sie sind sehr gut. Und das könnt ihr gerne im ersten Kapitel der Bibel nachlesen. Vermutlich fragst du inzwischen schon, wie kann Jesus Mensch und Gott sein? Das ist ja an dieser Bibelstelle sehr, sehr prägnant. Da ist Jesus, man sagt, Christen sagen, er ist Gott und er ist zugleich Mensch. Wie ist das? Wenn er Gott ist, warum muss er dann lernen? Wieso nimmt er an Weisheit zu, wenn er Mensch ist? Warum lässt er sich dann anbeten wie ein Gott? Warum spricht der Menschen von Sünden frei, wodurch nur Gott Sünden vergeben kann? Ja, wieso kann er überhaupt am Kreuz für Sünden sterben? Was ist Jesus? Sowas wie ein Halbgott, wie zum Beispiel die Legende von Herkules. Ich mag Herkules, das sind immer sehr spannende, actionreiche Filme. Der hat Zeus zum Vater gehabt. Ein Mensch mit übernatürlicher Kraft. War Jesus sowas? Nein, Jesus war ganz anders. Schlagt es mir auf, Philipper Kapitel 2, die Verse 6 und 7. Jesus ist Gott und es hat ihn schon gegeben, bevor diese Welt geboren wurde, bevor diese Welt geschaffen wurde. Also man hat schon immer gegeben. Und er hat sich ja nicht nur als Mensch verkleidet, sondern er ist auch ein richtiger Mensch. Und in Philipper 2, Vers 6 und 7 steht, der also in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Er hat auf seine göttliche Herrlichkeit verzichtet. Kann man nur viel darüber reden, auf was er nur verzichtet hat, zum Beispiel auf seine Allwissenheit. Aber was Jesus getan hat, er hat ein Leben gelebt, was in einer ständigen Verbindung zum Vater war. Er hat sein ganzes Leben lang nur das getan, was sein himmlischer Vater wollte. Und das nicht aus, okay, wenn es sein muss, dann tue ich es halt. Sondern bei Jesus hat es nichts anderes gegeben, was er tun wollte. Permanent, mit ganzer Hingabe, mit ganzer Freude, mit ganzer Leidenschaft, mit vollstem Vergnügen, mit Entzücken war er damit beschäftigt, den Willen des Vaters zu tun. Er lebt als vollkommener Mensch. Das ist ein vollkommener Mensch, so wie Gott ihn will. Jesus hat in seinem Leben viel gelitten. Aber ich bin davon überzeugt, es war das beste Leben, das man leben kann. Das war das beste Leben, was man leben kann. Vielleicht tust du schwer zu glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist. Das verstehe ich, dass du schwer hast. Es tun sich sehr, sehr viele Menschen damit schwer. Sogar Maria und Josef haben sich da schwer getan. Sie haben zwar erlebt, wie auf was für wunderbare Weise Jesus geboren ist. Wie die Hirten und die Weisen gekommen sind und Geschenke gebracht haben und das Kind angebetet haben. Sie wurden durch Gottes Eingreifen vor einem Kindermassenmord in Bethlehem gerettet. Gott hat ihnen einen Traum geschickt, Josef einen Traum geschickt. Und jetzt stehen sie hier und verstehen die Worte nicht. Vers 50. Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Sie sind anscheinend nicht zu 100% überzeugt, dass hier wirklich der Sohn des lebendigen Gottes steht. Was war ihr Problem? Was war das Problem? Warum haben sie nicht mehr klar erkennen können, dass hier Jesus Gott steht? Wieso haben sie es nicht mehr erkennen können? Vielleicht gerade die Alltagsroutine, in der wir oft drinnen stecken. Aber Jesus hat in dieser Geschichte die zwei ganz sicher aus der Alltagsroutine herausgerissen. Die Josef und Maria sind einen Tag weggereist von Jerusalem, bis sie draufgekommen sind, sie haben Jesus verloren. Und dann wieder einen Tag zurück in der Sorge um Jesus. Und dann haben sie ihn einen Tag lang gesucht. Und nach insgesamt 3 Tagen haben sie ihn gefunden. Das war ein Herausreißen aus der Alltagsroutine. Er hat ihnen ganz klar gesagt, wer er ist. Dieses Herausreißen, das betreibt unser Vater öfter. Zum Beispiel, Jesus war 3 Jahre lang mit seinen Aposteln und Jüngern unterwegs. 3 Jahre ist kann man sagen, was man will, ob es lang oder kurz ist. Kurz nach seiner Kreuzigung und seiner Auferstehung hat der Vater ihn dann weggenommen. Und jetzt sind die Jünger dran, den Willen Gottes zu tun. Wäre ein Apostel in die weite Welt gegangen, wo Jesus nur in Israel herumreist? Könnt ihr gerne was sagen? Nein, natürlich nicht. Kein Apostel wäre irgendwo hingegangen, wo Jesus nur in Israel herumreist. Sie sind alle bei ihm geblieben. Und Gott hat ihn weggenommen. Kurze Zeit später bekehren sie in Israel extrem viele. Es gibt extrem viele Christen in Israel. Und sie fangen an, sich richtig wohl zu fühlen in Israel. Obwohl ihnen Jesus einen Auftrag gegeben hat. Ihr kennt den Auftrag? In die weite Welt zu gehen, das Evangelium zu verkündigen in alle Nationen. Überall hinzubringen. Und sie tun es nicht. Und sie werden vertrieben. Von den anderen Juden werden sie vertrieben und bringen so das Evangelium in die ganze Welt. Sie werden herausgerissen. Und dieses Herausreißen ist zuerst einmal sehr unangenehm. Dieses Herausreißen aus unserer gewohnten und angenehmen Routine ist aber ein Werkzeug von Gott, unserem Vater, um uns neu auszurichten. Das Ziel in dieser Geschichte ist, dass wir Jesus sehen, wie er wirklich ist. Er zeigt Maria und Josef, wer er wirklich ist. Und anscheinend war es notwendig, dass er sie zuerst so aus ihrer Alltagsroutine herausreißt, damit sie verstehen, was er sagt. Und sie haben sie nicht gleich verstanden. Vielleicht haben sie später verstanden. Zumindest lesen wir in Vers 51, dass Maria das, was Jesus gesagt hat, in ihrem Herzen behielt. Und ich wünsche euch, dass ihr Jesus immer mehr so seht, wie er wirklich ist. Es ist auch sehr faszinierend, wie die anderen Leute, die Jesus kennengelernt haben, reagiert haben. Vers 46 und 47. Und es geschah nach 3 Tagen, fanden sie ihn im Tempel sitzend mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie befragte. Es erstaunten aber alle, die ihn hörten, über sein Verständnis und seine Antworten. Sie staunten über Jesus. Sie staunten über Jesus. Falls du mit dem Wort nichts anfangen kannst, ist ja nicht so ein Wort, was man sehr oft benutzt. Das bedeutet einfach, dass du etwas unglaublich findest, dass du, wow, ist das faszinierend. Und dieses Staunen, das ist normal für Christen. Das ist etwas Normales für Christen. Ein Christ ist ein Mensch, der ein Leben im Staunen führt. Ein Christ staunt, wenn er etwas Neues von Jesus lernt. Wenn er ihn klarer sieht, wie wir gerade geredet haben. Ein Christ staunt, wenn er gerade das Wirken von Gott erleben darf. Ein Christ staunt, wenn er über Jesus nachdenkt. Wenn er in seinem Wort etwas entdeckt. Oder wenn er Lieder singt. Ein Christ staunt, wenn er sieht, wie groß die Last ist, die Jesus am Kreuz getragen hat. Immer wieder lesen wir in der Bibel, wie Leute die Kinnlade nicht mehr zukriegen, weil sie gerade sehen, wer da vor ihnen steht. Immer wieder, ihr könnt die Evangelien lesen, das ist faszinierend, wie die Leute sagen, so etwas haben wir noch nie gesehen und fasziniert sind und zu Tausenden nachlaufen und suchen. Sie sind fasziniert und staunen über ihn. Jesus bringt uns zum Staunen. Und das schon als 12-Jähriger. Jesus bringt uns zum Staunen. In Vers 49 lesen wir dann den einzigen Vers, in dem Jesus als Jugendlicher spricht. Und er sprach zu ihnen, weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Was hier außersticht, ist der Gegensatz zu Vers 48. Maria sagt, dein Vater, und meint damit Josef. Und Jesus sagt, mein Vater, und meint damit Gott. Also denkt nicht, dass da jetzt Jesus Josef mobben will, weil er nicht sein direkter Vater ist. Das ist überhaupt nicht der Hintergrund. Um was da geht, ist, dass Jesus klarstellt, was jeder Christ klarzustellen hat. Prioritäten. Es bringt nichts, wenn Jesus nur an zweiter oder dritter Stelle steht. Ganz oder gar nicht ist die Devise. Schlagt mal auf Psalm 73, Vers 25. Psalm 73, Vers 25. Es gibt viele Bibelverse, die über Prioritäten reden. Und heute nehmen wir mal aus dem Alten Testament. Psalm 73, Vers 25. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Jesus selbst hat eine ganz klare Priorität. Seinem Vater Ehre zu geben, seinen Vater zu verherrlichen, seinen Willen zu suchen, Gott zu lieben, mit seinem ganzen Herzen, mit seiner ganzen Seele, mit seinem ganzen Denken und mit seiner ganzen Kraft. Und es ist seine Leidenschaft, das zu tun. Es ist ja nicht so, als wenn Jesus nicht anders könnte. Er könnte anders. Er will nicht anders. Und er darf darin eine Freude erleben, wie es sie nirgendwo in dieser Welt zu finden ist. Weil Gott selbst die Quelle der Freude ist. Die letzte Bibelstelle, was wir aufschlagen, ist Philipper 4, Vers 4. Das ist eine sehr bekannte Bibelstelle. Und ich würde einladen, über diesen Jesus zu staunen. Philipper 4, Vers 4. Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Staune über Jesus. Ich würde wirklich einladen, über Jesus zu staunen. Und möglicherweise denkst du dir die ganze Zeit, ich möchte ja gerne über Jesus staunen. Aber wenn ich mich selbst anschaue, dann merke ich, da bin ich nicht. Da fehlt was bei mir. Und ich kann dich ermutigen, dann gibt es nur mehr für dich zum Staunen. Weil Christen sind keine Menschen, die alles schaffen. Christen sind Menschen, die erkennen, dass sie es nicht schaffen und zu Jesus sagen, ich kann es nicht, aber du kannst alles. Und er hat alles, was nicht gut genug ist, dass du über er am Staunen kannst, hat er am Kreuz getragen. Und ich lade dich ein, schau weniger auf dich, schau mehr auf diesen Jesus. Staune über Jesus. Und ich bete noch. Himmlischer Vater, ich mag dich für uns bitten, dass wir über dich staunen, dass wir fasziniert sind von dir. Schenk uns diese Gnade, dass wir einfach, ja, du auf uns abfärbst, diese Faszination über Gott, den Vater. Danke dir, dass wir einfach da im Gottesdienst feiern können. Ich mag dich bitten für den Tag, dass du uns segnest. Amen.